Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum letzten Spieltag der Saison ins Steil Karlsruhe. Frauen, geht ran an die schweren Gewichte. Das sagt Trainerin und Sportwissenschaftlerin Tabea Lorch. Ich habe mit ihr über die Dinge gesprochen, die Frauen beim Krafttraining beachten sollten. Denn oft übernehmen Frauen die Trainingsprinzipien, die für Männer gelten, nur funktionieren diese teilweise für den Körper einer Frau nicht gut. Willst du als Boulderin also Muskeln und Kraft aufbauen? Dann ist diese Podcast-Folge ein Muss für dich. Außerdem schauen wir schon mal in die Steilboulderhalle Karlsruhe, die letzte Station der Saison 2023/24. Emily Gerhardt und Julius Westphal haben die Halle im März 2020 eröffnet. Und damit hatten sie gleich eine harte Herausforderung zu meistern, die Corona-Pandemie. Was heute die tollen und die anstrengenden Seiten ihres Jobs sind, das erzählen sie in dieser Folge vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Und bevor ihr die Interviews hört, geht's ab in die Bundesliga News. Es ist der letzte Spieltag der Saison der Techniker Boulder Bundesliga 2023/2024 und ich spreche mit Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Hallo.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Sei auch du gegrüßt. Jakob, was ist denn los kurz vorm letzten Spieltag im Orga-Team? Wo steckt ihr mit euren Köpfen gerade drin?
Ja, schön wäre, wenn man die irgendwo reinstecken könnte, aber wir brauchen die gerade an sämtlichen Fronten, die Köpfe, alle, die wir haben. Ja, ist gerade richtig viel zu tun. Also der letzte Spieltag steht an, die letzten Absprachen, der letzte Deutschlandcup, die letzten Gespräche mit den Athleten, die da auch nochmal kommen werden. Leute werden eingeladen und dann, ja, das große Finale steht an. Das ist ein Großprojekt und wenn ich da jetzt anfangen würde zu erzählen, was da alles dazugehört, ich glaube, dann haben wir den Podcast ganz schnell gefüllt. Aber es ist auf jeden Fall genug zu tun. Die letzte Woche Urlaub war auf jeden Fall nötig und jetzt geht es mit neuer Kraft in die heiße und letzte Phase der Saison.
Mhm. Kannst du uns denn schon was verraten über den letzten Spieltag und den Deutschlandcup? Überraschende Gäste vielleicht, die dort sein werden?
Ja, auf jeden Fall. Also der Deutschlandcup im steilen Karlsruhe, ich glaube, das wird nochmal ein absolutes Highlight für diese Saison, denn es wird ein Battle geben, ein Showdown, den hat es, glaube ich, das letzte Mal bei den letzten Olympischen Spielen gegeben. Jan Hoja gegen Alexander Megos im Deutschlandcup. Also das wird extrem spannend und ich bin ja super aufgeregt, wie die beiden da performen werden.
Ach, Alex Megos kommt vorbei, ja?
So ist es. Der hat ja schon bei dem letzten Deutschlandcup im Steinbock in Nürnberg für uns ein schönes Video gemacht vom Routenbau, vom Deutschlandcup und auch von der normalen Quali. Da ein richtig cooles Video. Also schaut doch mal, checkt doch mal seinen YouTube-Kanal aus. Richtig lustig. Kriegt man mal einen kleinen Einblick. Ja, und er hat ein bisschen Feuer gefangen und hat jetzt richtig Bock auch selber zu zeigen, dass er da durchaus mithalten kann noch mit der Deutschlandcup-Spitze.
Ich bin gespannt. Du hast mich auf jeden Fall schon. Letzter Deutschlandcup heißt auch, wir sollten noch mal aufs Ranking gucken. Wer steht denn da gerade oben und wer kann noch Punkte holen und was kann sich noch verändern?
Ja, also auch wenn Alex jetzt im letzten Moment noch mit einsteigt, hat er natürlich keine Chance, das Gesamtranking für sich zu entscheiden. Hier muss man bei den Herren sagen, da ist der Jan Hoja schon auf der sicheren Seite, hat mit 98 Punkten 24 Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten Lasse von Freier. Vor allem natürlich dadurch, dass der Lasse beim letzten Deutschlandcup in Nürnberg nicht am Start sein konnte und auch ja, der ist gerade in Hachioji unterwegs, wird also auch im Steil nicht dabei sein. Hier hat also der Jan das Gesamtranking beim Deutschlandcup schon für sich entschieden. Ein bisschen spannender könnte es noch werden bei den Damen. Hier liegt Daria Nestorenko mit 73 Punkten momentan auf dem ersten Platz, verfolgt von Helene Wolf mit 56 Punkten. Die beiden werden auch da sein am Wochenende, haben beide zugesagt. Liebe Grüße gehen raus an Helenes neuen Hund, den sie jetzt aus dem Urlaub mitgenommen hat. Mal gucken, ob der mit dabei sein wird, der kleine Paco. Ja, und hier sind es 17 Punkte Unterschied. Das sollte für Daria schon reichen. Sie muss ja mindestens auf dem 9. Platz am Ende landen, um dann noch ein paar Pünktchen zu bekommen oder der achte Platz sollte da reichen. Dann hat sie das also auf jeden Fall für sich entschieden. Helene müsste dann auf dem ersten sein, ohne dass Daya Punkte bekommt. Also das ist für Daya eine relativ sichere Kiste, wenn nicht noch irgendwie was mit dazwischen kommt.
Okay.
Trotzdem wird es natürlich spannend, denn es geht ja auch immer um das Ergebnis beim jeweiligen Cup und nicht nur um die Gesamtwertung beim Deutschlandcup.
Also Deutschlandcup gucken am Wochenende ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Ich habe auch mit den Betreibern von der Steilboulderhalle gesprochen. Es wird sehr schön in Szene gesetzt, haben sie mir schon verraten. Sie haben in der Boulderhalle, weiß ich, schon ein bisschen technisch aufgerüstet, damit alles super aussieht. Hört ihr gleich im Podcast?
Auf jeden Fall. Licht, Musik, alles da und eine dicke, fette Aftershow-Party zum Saisonabschluss gibt es noch oben drauf.
Genau. Wir müssen natürlich auch über das Finale reden, auch wenn es noch ein Stückchen hin ist, 21. 22. Juni, aber es muss natürlich alles geplant werden. Es muss wahrscheinlich Urlaub genommen werden bei dem einen oder der anderen, um dann auch dabei zu sein. Und es wird ein super cooles, spannendes Finale, weil ihr macht einiges neu und anders. Es ist diesmal ein ganzes Boulder-Festival über mehrere Tage. Jakob hat mir gerade schon gesagt, dass ich hier auch mir ein bisschen mehr frei nehmen muss dafür. Was ist los? Von wann bis wann ist dieses Festival? Was passiert da?
Ja, also das ist natürlich ein Riesending, nachdem wir jetzt die letzten zwei Jahre schon nach draußen gebracht haben, das Finale als cooles Outdoor-Event, wollen wir das Ganze jetzt wirklich noch ein bisschen größer aufziehen. Angefangen hat das mit der Idee fürs Halbfinale und zwar werden wir am Freitag bereits, am 21. Juni für die erste Liga die Qualifikation und dann eben ein Top-20-Halbfinale anbieten. Das heißt, am Vormittag qualifizieren sich wie gewöhnlich die besten 100 Athletinnen und Athleten aus den ersten Ligen an 10 ja, Quali-Bouldern dann nochmal. Die zählen insgesamt neunfach und hier kann man die letzten Punkte sammeln, die zusammen mit der Saisonwertung dann das Ranking ergeben. Und die Top 20, die kommen dann am Freitagabend, am 21. Juni ins Halbfinale an die Außenwand. Also hier Chance für richtig viele Athleten und Athletinnen an der Außenwand einmal zu zeigen, was sie können. Da wird es auch einen Livestream geben und dann kommt es darauf an, wer kommt am Ende unter die Top 6 hier im Halbfinale. Werden die Vorergebnisse dann wieder genullt, ne, höchstens als letzter Fallback bei Gleichstand. Aber die Top 6 aus dem Halbfinale ziehen dann in das große Finale am Samstagabend ein. Und am Samstag ist es für die zweite und dritte Liga, so wie das auch die letzten Jahre eigentlich seit Gründung der Liga war, beziehungsweise seit die dritte Liga hinzugefügt worden ist. Wir laden noch ein paar mehr Leute aus der dritten Liga ein. Also auch hier die Top 100 aus der zweiten und dritten Liga sind dann in zwei unterschiedlichen Gruppen am Samstag am Start und können dann nochmal ebenfalls an 10 Routen letzte Punkte sammeln. Und ja, nach dieser Quali-Phase stehen die Sieger aus den dritten Ligen fest. Und für die zweite Liga heißt es dann ab an die Außenwand für die Top 6. Und das Ganze wird dann gekrönt mit dem großen Finale der ersten Liga am Samstagabend. Dann gibt es noch eine dicke, fette Aftershow-Party direkt am Gelände. Das Stadtmarketing Osnabrück unterstützt uns da ganz fleißig und hat für eine richtig coole Location direkt auf dem Gelände gesorgt. Und ja, da wird dann noch fleißig gefeiert. So viel erstmal zum Finale.
Das klingt total cool. Also das Boulder-Bundesliga-Finale wird noch größer, als es jemals war. Und ich habe es gerade schon gesagt, es wird auch noch ein Festival geben, also so ein Festivalprogramm. Was habt ihr euch dafür ausgedacht?
Genau, wir haben uns ein bisschen überlegt, dadurch, dass wir ein Halbfinale machen, muss das ganze Ding, dieser ganze Aufbau natürlich auch schon früher stehen. Ne? Also wir fangen nicht erst am Montag an mit dem Aufbau, sondern das passiert schon in der Woche davor. Und dann war es ein bisschen, naja, jetzt haben wir das alles da stehen. Irgendwas müssen wir doch damit machen. Und wir haben da mit der Techniker einen tollen Partner, die uns das auch ermöglichen, das Ganze noch größer zu machen. Und es wird so sein, dass wir ein zweites Dach aufbauen werden. Also neben unser tolles Runddach aus den letzten Jahren wird es noch ein zweites Runddach geben. Darunter soll eine zweite Boulderwand gebaut werden, an der von Mittwoch bis Freitag Workshops angeboten werden sollen zum Routenbau, zum Training, zum Wettkampfschrauben, Yoga-Classes wird es geben. Da wird praktisch diese zweite Wand bespielt. Abends, je nachdem, wann das dann nochmal passt, auch einfach mit freiem Outdoor-Bouldern. Die Leute können dann selber an die Wand gehen und dann sich ein bisschen anheizen für das Finale dann am Wochenende. Wir wollen, ja, du hast es gerade schon angesprochen, haben dich dann gerne mit dabei. Wir freuen uns auf die erste Live-Aufzeichnung des Podcasts. Das wäre natürlich klasse, wenn das auch klappt. Wir haben eine Kinovorstellung mit dabei, sind da in Kontakt mit Real Rock und wollen die mit auf die große Leinwand an der Außenwand holen, haben einen DJ mit am Start, wo es also auch abends dann musikalische Begleitung geben wird. Ja, Spieleaktivierung zwischendurch, Fun Cups von Crush Club organisiert. Die hatten wir jetzt auch schon immer mit dabei, die Saison mit den Pinch Battles. Also auch da wird es Spielspaß, Freude geben für die ganze Community. Natürlich kommen da jetzt nicht am Mittwoch dann schon die 3000 Leute, die auch am Samstag zugucken wollen, aber alle, die Lust haben, die ganze Woche schon ein bisschen ins Boulder-Feeling reinzukommen, denen wollen wir da gerne das entsprechende Angebot machen. Und ich glaube, egal wie gut ihr seid, egal wie deep ihr drin seid im Sport, ihr werdet auf jeden Fall die ganze Zeit Spaß haben.
Okay, ich habe Bock. Das klingt für mich nach so einem richtig fetten Festivalprogramm, für das man eigentlich auch schon Eintritt bezahlen müsste, oder? Also bisher war ja das auch kostenlos. Wie ist das jetzt dieses Jahr?
Ja, also sobald das Programm final steht, wissen wir auch, welche Slots es gibt. Und dann wird es schon so sein, wenn man jetzt an einem bestimmten Kurs zum Beispiel teilnehmen möchte, dass es da Teilnahmegebühr gibt. Und wie das sich das dann aber genau gestaltet, das könnt ihr dann auf unserer Webseite sehen, sobald die Infos da sind. Haltet euch da also up to date auf der Finalseite bei uns auf der boulder-bundesliga.de Webseite. Da gibt es immer alle News zum Finale und dann auch zu den Preisen. Ich denke, es wird aber für alle in einem machbaren Rahmen bleiben.
Okay. Dann würde ich mal sagen, lasse ich dich wieder organisieren zusammen mit dem Team, weil sehr viel zu tun ist, wie wir auch gerade rausgehört haben. Bereitet also einen schönen letzten Spieltag für uns vor und natürlich ein cooles Finale dann im Juni. Danke fürs Gespräch.
Gerne, gerne. Wir sehen uns. Bis denn.
Wie kann man Training passend für den weiblichen Körper gestalten, um Muskeln aufzubauen? Tabea Lorch ist Sportwissenschaftlerin und Trainerin und sie hat sich auf zyklusbasiertes Training fokussiert. Denn manches ist im weiblichen Körper anders, es funktioniert anders und man kommt vielleicht auf anderen Wegen zum Ziel. Und über diese anderen Wege wollen wir jetzt reden. Hallo Tabea.
Hallo Juliane, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Ja, und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und würde gerne mit einer Frage einsteigen, wo es um die Unterschiede von Männern und Frauen beim Bouldern geht. Man sieht diese Unterschiede in Boulder-Wettkämpfen oft sehr deutlich. Männer erscheinen uns dort physisch stärker. Offenbar haben sie mehr Muskeln oder sind mehr dazu in der Lage, Muskeln und Kraft aufzubauen. Die Frage ist das so? Was ist da der Unterschied bei unseren Körpern?
Ja, also erstmal, wenn wir jetzt rein biologisch auf Mann und Frau schauen, dann ist das so, wenn wir zumindest über den Durchschnitt sprechen. Also es gibt natürlich immer Frauen, die Männer auch outperformen, auch in der Muskelkraft und so weiter. Ne? Aber wenn wir vom Durchschnitt sprechen, dann können wir schon sagen, dass deine Beobachtung da durchaus richtig ist. Frauen haben ungefähr 20% weniger Muskulatur, ne? Also Muskelmasse, dafür aber einen höheren Anteil an Fettgewebe. Und dadurch ergibt sich natürlich eine Körperkomposition, die zum Mann komplett unterschiedlich ist. Und das wiederum, ne, bringt mich ja dann zu meiner Arbeit, dass ich sage, Leute, wollen wir wirklich Frauen genauso trainieren wie Männer? Oder ist es jetzt gerade auch mal im Zuge der Gleichberechtigung dran, dass wir nicht alles gleich machen, sondern dass wir die Unterschiede jetzt auch mal anerkennen und Frauen ein bisschen anders trainieren lassen, um sie einfach mehr in ihr Potenzial oder an ihr Maximum auch zu bringen? Weil das jetzt zu der Frage, die du gestellt hast, ist ja auch ganz spannend, dass sich die Leistung von Männern und Frauen in den letzten Jahrzehnten immer näher gekommen ist. Und ich glaube wirklich, dass das was damit zu tun hat, dass wir in ganz kleinen Schritten, aber immer mehr dahin kommen, dass Frauen besser trainieren, dass sie anders trainieren, dass sie mehr trainieren, ne, dass sie auch die finanziellen Ressourcen zum Beispiel haben, auch Leistungssport zu betreiben. Und dass sich deswegen die Lücke der Leistung zwischen Männern und Frauen schließt, obwohl rein physiologisch gesehen Männer erstmal mehr Muskelmasse haben als Frauen.
Sie haben mehr Muskelmasse, aber die Muskeln sind jetzt nicht irgendwie anders als Muskeln von Frauen. Also es gibt da nicht noch andere Geheimnisse, Unterschiede, die wir kennen müssen.
Ja, doch. Ah. da gibt es Unterschiede. Sehr spannende Unterschiede sogar. Da gehen wir tatsächlich ein bisschen tiefer noch in die Struktur von Muskulatur rein, um das zu verstehen.
Okay, brauchen wir jetzt Bilder oder so? Malst du uns jetzt Bilder in den Kopf, wie das aussieht?
Ich versuche euch Bilder in den Kopf zu malen. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber ich denke, ihr werdet wahrscheinlich mit den Begriffen auch was anfangen können, weil man das ja auch immer mal wieder hört und sieht. Generell ist es so, dass Muskulatur aus zwei unterschiedlichen Fasertypen besteht. Das ist einmal die schnell zuckende Muskulatur oder die schnell zuckenden Muskelfasern, das kennt man auch als FT-Fasern oder weiße Muskulatur. Und dann gibt es die langsam zuckende Muskulatur oder Muskelfasern, das sind die ST-Fasern oder die rote Muskulatur. Ich bleibe jetzt mal bei langsam zuckend und schnell zuckend, weil ich finde, das ist am bildlichsten, was diese Muskelfasern eben können. Nämlich, dass die schnell zuckenden Muskelfasern wirklich dafür da sind, Explosivkraft aufzubauen. Ne? Also alles, was nur wenige Sekunden Kraft braucht. Dafür sind unsere schnell zuckenden Muskelfasern da. Und die langsam zuckenden Muskelfasern, die sind dafür alles, was mit Ausdauer zu tun hat. Also Kraftausdauer, Cardio-Einheiten. Ja? Da brauchen wir einfach diese langsam zuckende Muskulatur, die eben auch durch das Glykogen versorgt wird. Ne? Also die auch dann den ganzen Kreislauf des Kohlenhydratstoffwechsels, Fettstoffwechsel und so weiter mitmacht und dadurch versorgt wird. So, und dann gibt es bei Menschen generell auch noch einen Mischtyp. Ja, der ist also ein Mischtyp aus langsam und schnell zuckenden Muskelfasern. So. Und wie das jetzt verteilt ist, das ist erstmal eine genetische Sache. Ne? Also es gibt genetisch schon Menschen, die haben einen viel, viel höheren Anteil an schnell zuckenden Muskelfasern als jetzt andere. Aber es ist eben auch ein biologischer Unterschied da. Und zwar ist es so, dass Frauen in der Regel einen deutlich höheren Anteil an langsam zuckenden Muskelfasern haben. Was auch so ein bisschen erklärt, dass Männer sehr oft höher springen können, weiter springen können, sehr schnell, sehr viel Kraft aufbringen können, wenn sie müssen. Das hat einfach was mit der Muskelstruktur schon zu tun. Wohingegen Frauen, ganz interessant, gerade in Ausdauereinheiten, die wirklich lang sind. Ich komme ja auch selber aus dem Laufen und ich bin selber begeisterte Ultraläuferin. Und wenn wir so auf Ultraläufe so über 100 Meilen, ne, also so 200, 300 Kilometer gucken, da sind immer mehr Frauen dabei, die so ganze Rennen gewinnen. Ne, also da sind auf einmal die Frauen diejenigen, die wirklich sogar besser performen als die Männer. Und das hat natürlich zu einem großen Anteil auch was mit der Muskelstruktur zu tun. Ne? Und mit dem veränderten Stoffwechsel, was natürlich damit einhergeht. Ne? Denn mehr Muskelmasse, beziehungsweise als Frau weniger Muskelmasse, ein höherer Fettanteil, führt natürlich auch dazu, dass die Frauen einen besseren Fettstoffwechsel haben als Männer, aber dafür der Kohlenhydratstoffwechsel so ein bisschen gemindert ist im Vergleich zum Mann.
Und das, was du gerade erklärt hast, ist etwas, was man jetzt schon länger weiß oder gehört das zu den Dingen, die jetzt gerade erst so aufgekommen sind? Weil aus unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass in der Sportwissenschaft zu wenig Studien da sind, die diese frauenspezifischen Themen untersuchen oder auch an Studien einfach zu wenig Frauen teilnehmen, also zu wenig einbezogen werden. Ist das etwas, was wir schon länger wissen, was du jetzt gerade gesagt hast?
Das dürfte man eigentlich schon länger wissen, ja. Also ich habe da im Rahmen meiner Examensarbeit habe ich ja sehr, sehr viele Paper gelesen und gerade Thema Muskulatur, da gibt es durchaus auch schon Veröffentlichungen, die sind schon 20, 30 Jahre alt. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es uns nie wirklich interessiert hat, weil wir sehen das jetzt gerade erst, dass Frauenfußball auf einmal auch im Fernsehen übertragen wird, ne? Dass Frauen auch medial auf einmal ganz anders repräsentiert werden und deswegen das Interesse natürlich auch steigt, weil die finanziellen Mittel auch steigen. Also lohnt es sich jetzt mittlerweile richtig auch für die Forschung mit Frauen zu arbeiten, wohingegen man vorher natürlich eher gedacht hat, naja, was sollen wir jetzt an Frauen testen? Das ist aufwendig und es hat halt nicht denselben Outcome, als wenn wir jetzt irgendwas finden, wovon Männer profitieren können, weil Männer halt einfach die Domäne hatten im Sport, ne? In jeder Sportart eigentlich. Und ich habe das selber auch am eigenen Leib erkannt oder erfahren, weil ich vor 3,5 Jahren jetzt ungefähr eine Studie anfangen wollte für meine Examensarbeit und ich schon im Vorhinein mit meinem Professor ganz viel diskutiert habe, weil mir das nämlich genau, was du jetzt gerade angesprochen hast, irgendwann aufgefallen ist in meinem Sportstudium, dass ich so dachte, boah, das ist ja irgendwie komisch, dass alle Studien, die wir hier auswerten, einfach nur an Männern durchgeführt wurden. Und dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen und habe gesagt, ich finde, das geht eigentlich nicht in einem Sportstudium. Und mein Professor dann aber auch gesagt hat, naja gut, aber es gibt halt keine Studien mit Frauen. Also ihr habt halt so einen Hormonzyklus und deswegen werdet ihr halt kategorisch ausgeschlossen.
Ach so, ist es nicht mal das, was du gerade meintest, dass einfach zu wenig Frauen jetzt sozusagen im Sport bekannt sind und gesehen werden, sondern auch, dass man da, wie das ja auch in der Medizin der Fall ist, dann teilweise gesagt wird, oh, es ist ein bisschen zu kompliziert durch den Zyklus.
Ja, genau. Also beides, ne? Es ist immer beides. Also ich finde, es ist immer wichtig, halt so dem Weg des Geldes zu folgen, um das zumindest nachvollziehen zu können, weil ich finde, das ist schon alles auch verständlich, dass Frauen da so wenig Beachtung bekommen. Aber es ist halt vor allem auch kompliziert, ne? Vor allem, wenn man dann gar nicht so genau weiß, wie sieht denn jetzt so ein Zyklus aus und so weiter. Und ich habe auf jeden Fall damals meinen Professor so lange genervt, bis er irgendwann meinte, naja gut, dann also such dir halt 12 Frauen. Also 12 ist immer so diese magische Zahl, ab dem dann eine Studie auch als qualitativ gewertet wird. Wenn man 12 Menschen getestet hat, dann darfst du eine Studie machen, dann ist doch in Ordnung. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe das auch alles in meiner Examsarbeit festgehalten. Aber was mir da auch wirklich ganz, ganz böse aufgestoßen ist, dass ich wirklich so gemerkt habe, 6% aller sportwissenschaftlichen Studien werden überhaupt an Frauen durchgeführt. Und da haben wir dann alle Frauen. Da haben wir Frauen mit einem Zyklus, da haben wir schwangere Frauen, da haben wir Frauen in der Menopause. Und das sind nur 6%. Und das hat sich im Vergleich zu 2014, also diese 6%, das war vor anderthalb Jahren, meine ich, die Studie, als die rausgekommen ist, das war ein Review Paper. 2014 gab es eine ähnliche Studie und da waren es 4%. Mhm. Also fast 10 Jahre Unterschied dazwischen und trotzdem sind es nur 2% mehr, die wir jetzt in der Forschung da sehen, dass Frauen jetzt mehr getestet werden. Also es ist immer noch ein sehr, sehr langer Weg, wo man jetzt auch sagen muss, die allermeisten Studien dieser 6% waren qualitativ auch wirklich nicht hochwertig. Also da kann man fast keine Schlüsse draus ziehen, weil das dann irgendwie nur 5 Probandinnen waren oder so und das einfach nichts ist, was repräsentativ ist. Ja, und deswegen, das hat sehr, sehr viele Gründe, dass Frauen da wenig einbezogen werden. Einer der Hauptgründe ist natürlich, dass wir mit einem Zyklus dann arbeiten müssen, wenn wir jetzt in den fruchtbaren Jahren sind. Und das habe ich dann eben auch gemerkt in meiner Studie. Also erstmal Frauen zu finden, die überhaupt einen regelmäßigen Zyklus haben. Das war schon mal eine Herausforderung jetzt bei Sportlerinnen. Und dann aber auch denen zu erklären, wie sie das alles tracken und dann auch zu hoffen, dass die dann den Eisprung auch erkennen und so weiter und so fort. Ne? Also das war alles schon herausfordernd. Es hat funktioniert, ganz offensichtlich, wird jetzt auch veröffentlicht, die Studie, aber es war herausfordernd und das muss man dann eben auch erstmal wollen. Und wenn wir dann wieder sehen, dass in der Forschung eben hauptsächlich auch Männer forschend tätig sind, ist natürlich auch das Interesse da, dieses intrinsische Interesse auch nicht so hoch. Ich habe das gemacht, weil intrinsisch mein Interesse total hoch war, zu wissen, was passiert da überhaupt.
Und was war das Thema oder was ist das Thema deiner Forschung?
Das passt vielleicht ein bisschen besser in das andere Podcast-Interview, was wir ja noch haben.
Ja, es kommt ja noch eins, aber erzähl mal.
Genau, da ging es um die Abhängigkeit des Kohlenhydratstoffwechsels vom Menstruationszyklus. Das heißt, ich habe Frauen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Zyklusphase getestet und habe geguckt, ändert sich da der Metabolismus, also der Kohlenhydratstoffwechsel, kann man da irgendwas sehen in der Laktatbildung und so weiter. Und ich darf jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil, wie gesagt, die jetzt gerade in der Veröffentlichung steht. Aber was ich sagen kann, ist, man sieht da was. Also ganz deutlich gibt es da einen Unterschied zwischen erster und zweiter Zyklusphase, der mich nicht überrascht hat.
Ach Mann, dann müssen wir eigentlich dann, wenn die Studie rausgekommen ist, nochmal sprechen. Kann das sein?
Können wir gerne machen. Können wir sehr gerne machen.
Okay. Was gibt es noch an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die du mal teilen kannst, an alle, die nicht ständig Studien lesen, also zum Thema Frauen und Sport?
Einige. Wo fange ich an? Also wir sind jetzt gerade beim Thema Muskelfasern und Krafttraining und so weiter. Was ich da sehr, sehr interessant fand, das ist eine Studie, die kam auch letztes Jahr erst raus. Da ging es um den Kraftaufbau bei Frauen und welche Muskelfasern sich entsprechend aufbauen. Und was ich da sehr spannend finde, weil gerade ich habe ja auch Frauen im Coaching und die sind oft so ein bisschen skeptisch diesem ganzen Thema Krafttraining gegenüber, weil sie sagen, oh nee, aber ich will ja auch nicht aussehen wie hier Hulk oder keine Ahnung, ne? Also so krass Muskeln bekommen. Und das ist ja in der Regel gar nicht so wirklich der Fall. Also wir wissen ja, dass Frauen schon irgendwie anders Muskulatur aufbauen müssen, ne? Weil das sieht ja auch irgendwie anders aus in den allermeisten Fällen. Da hat zum Beispiel eine Studie gezeigt, dass Frauen beim Krafttraining auch eher die ST-Fasern aufbauen, also die langsam zuckenden Muskelfasern, als die schnell zuckenden Muskelfasern. Also das ist auch ganz, ganz spannend, dass, obwohl wir davon ja schon mehr haben, das auch die sind, wo wir aufbauen, also wo der Körper offensichtlich einen Benefit drin sieht, da noch mehr zu trainieren und da noch mehr in den Aufbau zu gehen. Was auch wiederum bedeutet, dass wir oft gar nicht so wie sagt man das, ne, so bulky, so muskulös aussehen, wenn wir, selbst wenn wir hart trainieren, weil die langsam zuckenden Muskelfasern auch eher die langen, dünnen Muskelfasern sind und nicht so diese dicken, schnellkräftigen. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Oder generell für das Training generell darf man ja Thema Ernährung nicht außer Acht lassen. Da gab es jetzt auch ziemlich spannende Studien zum Thema Intervallfasten. Ja, weil ja Intervallfasten immer noch so einer der Trendernährungen auch für Frauen ist, womit sie dann Körperfett verlieren wollen und so. Und da hat man gemerkt, dass der Effekt, den Männer davon tragen, sehr, sehr viel besser ist als bei Frauen. Ne? Also Frauen haben da oft mal so einen Effekt von, naja, dann habe ich mal ein Kilo abgenommen oder so. Aber für den Hormonhaushalt, für generell fettfreie Masse im Körper ist Intervallfasten alles, was über 12 Stunden geht, also dass man länger als 12 Stunden in dieser Fastenphase drin ist, eher schädlich fürs Hormonsystem und eher nicht zuträglich für den Trainingseffekt bei Frauen. Bei Männern hingegen schon. Und das finde ich auch wieder sehr spannend, weil ich mir so denke, ja, es sind zwei völlig unterschiedliche Körper, mit denen wir rechnen müssen, ne?
Mhm. Wenn du jetzt gerade von diesen schnell zuckenden Muskelfasern und den langsam zuckenden Muskelfasern redest, dann kommt mir in den Kopf auch gleich, dass wir ja verschiedene Disziplinen im Klettersport haben, die ja zum Beispiel das Lead-Klettern ist sehr ausdauerlastig, dann haben wir sehr schnelle dynamische Bewegungen im Speed-Klettern, teilweise aber auch im Bouldern. Also das werden so unterschiedliche Sachen gefordert. Kennst du diese Disziplinen und kann es dann eigentlich sein, dass Frauen eigentlich viel besser Lead-Klettern können als Speed-Klettern?
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen. Also klar, ich verstehe deinen Gedanken so, ne, von wegen Muskulatur ist anders, ja. Aber ich würde erstmal nicht sagen, dass eine Frau das eine besser kann als das andere, weil das bedeutet ja nicht, dass die Muskulatur nicht vorhanden ist. Sie ist nur anders vorhanden. Und da komme ich auch wieder auf das, was ich ganz am Anfang meinte. Ich glaube, dass wir immer noch nicht da sind, dass wir wirklich sagen können, wie jetzt eine Frau ganz perfekt trainieren könnte. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, wenn das irgendwann mal der Fall sein wird, dass eine Frau wirklich ganz genau so trainiert, wie es für ihre Physiologie passt. Und ich glaube, da wird da auch noch sehr, sehr viel passieren. Wo du recht hast, ist natürlich, dass rein physiologisch von dem, was uns jetzt liegt, das Klettern, also alles, was wirklich in den Bereich der Ausdauer geht, uns viel, viel besser liegt und wo ich auch glaube, dass wir da eher schneller an die Leistung der Männer herankommen, als jetzt bei allem, was so sehr schnellkräftig ist. Ne? Alles, was sehr dynamisch ist, wo wir viel Sprungkraft auch brauchen. Wie gesagt, da bin ich einfach auch gespannt, was da noch passiert, weil Muskulatur ist immer trainierbar. Ne? Die Frage ist nur, wie machen wir das und haben wir damit schon angefangen? Und damit fangen die Ersten an, aber ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig. Und es ist auch viel ausprobieren, was funktioniert und was nicht.
Okay. Sehr spannend finde ich auch schon, dass du sagst, naja, wir können ja mal gucken, ob das mit mehr Wissen über den Frauenkörper so sein kann, dass wir bessere Ergebnisse erzielen beim Sport, auch beim Leistungssport dann bei Frauen. Schauen wir also jetzt auf den Bouldersport. Wenn ich fürs Bouldern Muskeln aufbauen möchte, wie muss mein Training da als Frau aussehen? Gibt es Prinzipien, die du uns weitergeben kannst?
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall ran an das Thema, weil ich finde, Kraftaufbau für Frauen, auch im Bouldern, aber auch in jeder anderen Sportart, ist einfach was unerlässlich ist. Generell ist es ja im Bouldern so, wenn wir uns die Sportart an sich angucken, ist es schon eine Sportart, die erstmal von dem, wie wir darüber denken, schnellkräftig ist. Ne? Also wir sind nicht so lange in den Routen drin. Wir sind danach auch häufig so, ne, dass wir gut atmen, weil wir da gut was geleistet haben, gerade wenn wir im Überhang sind oder so. Und es ist auch ein Training, was Kraft aufbaut. Also das habe ich zum Beispiel selber auch gemerkt. Ich boulde jetzt seit einem Jahr wirklich ganz konsequent, schon seit 2-3 Jahren immer mal wieder. Aber dass mir das wirklich auch neben dem Laufen als Alternativsportart wirklich auch Kraft schenkt. Aber wir sind trotzdem, wenn wir in so einer Route drin sind, eher im Kraftausdauerbereich. Nicht so sehr natürlich wie jetzt im Klettern, ne? Da sind wir viel länger in den Routen drin, aber der Körper fängt eben schon seit nach 20, 30 Sekunden fängt er schon an, wirklich aus dem Glykogen, aus der Muskulatur dann auch die Energie zuzuführen. Also sind wir da nicht mehr in dem Bereich, in dem wir eigentlich als Frau landen wollen. Dazu gleich mehr. bedeutet, das dürfen wir ausgleichen. Und da kommt dann eben das Maximalkrafttraining ins Spiel, was ich wirklich Frauen empfehlen würde. Einmal, um wirklich jede Muskulatur anzusteuern im Körper, ne? Also um wirklich gezielt Muskeln zu trainieren. So, das als eines. Und das ist natürlich neben dem Bouldern, um dann wirklich auch, sag ich mal, diese Grundstabilität, die wir ja brauchen, diese Körperspannung noch verbessern zu können, ist es auch deswegen sinnvoll, weil Frauen einfach ab 30, das ist ja wirklich gar nicht so alt, aber ab 30 Muskelmasse und Knochendichte verlieren. Und das ist gar nicht mal so wenig. Das sind pro Dekade, also pro Jahrzehnt, was du nach deinen 30ern lebst, sind das so ungefähr 10%, die wir halt einfach verlieren. Die sind weg, die kommen dann auch nicht mehr wieder. Das ist bei Männern auch so. Bei Männern ist es aber so, dass die generell halt mehr Muskelmasse und eine höhere Knochendichte haben und deswegen gar nicht so sehr, also das ist natürlich auch, werden die auch merken irgendwann, aber die merken das nicht so sehr wie wir Frauen. Wir haben das sehr häufig, dass Frauen dann eben mit 60, 70 an Osteoporose leiden, ne? Oder die Knochendichte einfach schwindet. Deswegen finde ich, egal ob Boulderin oder nicht Boulderin, aber Krafttraining für Frauen gerade ab 30, um diesen Prozess einfach zu verlangsamen, beziehungsweise um mehr Muskelmasse aufzubauen, die dann sich über die Jahrzehnte dann abbauen darf, das ist schon wirklich essentiell wichtig für alle Frauen eigentlich.
Ja, das ist sehr spannend. Also, und du sagst ja auch, 30 ist echt nicht viel und ich bin da auch schon sehr betroffen.
Sehr betroffen, oh nein. Ich bin fast betroffen.
Da möchte ich auf jeden Fall mehr zu wissen. Also was, nochmal zurück zur Frage, welche Prinzipien kannst du uns weitergeben zum Thema Muskelaufbau für Frauen? Was sollten wir wissen?
Genau, also da kommen wir jetzt nochmal, ich habe es eben schon angesprochen, in den Bereich des Maximalkrafttrainings oder vielleicht sogar in das Krafttraining auf neuronaler Ebene. Denn das ist einerseits was gesellschaftlich, glaube ich, einfach auch noch drin ist, aber auch was wir häufig falsch vermittelt bekommen, wenn es ums Thema Krafttraining geht, dass nämlich oft gesagt wird, naja, wenn du Krafttraining machst, dann trainierst du, also im besten Fall wird schon empfohlen, mit Gewichten zu trainieren, das empfehle ich auch auf jeden Fall, aber häufig wird eben also empfohlen, ja, dann so irgendwas zwischen 8 und 12 Wiederholungen, so, das wäre also so das, ne, und dann machst du davon 3 Sätze und suchst dir irgendwie 3 oder 5 Übungen aus, so, und dann hast du dein Krafttraining perfekt erledigt. So, das ist das eine. Und das andere ist, das, ich nenne es immer so ein bisschen das Gesellschaftliche, wie Frau auch aufwächst mit Bezug auf Krafttraining, dass das oft was sehr Männliches ist, ne? Und dass man da oft den Zugang nicht hat, wirklich an die schweren Gewichte zu gehen. Und da möchte ich wirklich die Frauen ermutigen und vor allem die Boulderinnen ermutigen, an die schweren Gewichte zu gehen und wirklich mal natürlich erstmal die Technik zu lernen. Ne? Ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mit der Langhantel irgendwie anfangen, Deadlift zu machen oder Squats zu machen oder vielleicht sogar mal Bankdrücken auszuprobieren, muss die Technik natürlich stimmen. Aber ich empfehle hier wirklich zu gucken, wie schwer muss das Gewicht, was ich mir draufpacke, sein, dass ich maximal 8 Wiederholungen schaffe und nicht 8 bis 12. Weil bei 8 bis 12 sind wir Frauen eigentlich schon lange wieder im Kraftausdauerbereich und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass sich Muskulatur aufbaut erstens, dass ich aber auch die Muskelfasern erstmal aktivieren. Also wenn ich kein Krafttraining mache, dann müssen sich erstmal auch Muskelfasern aktivieren. Alleine das generiert schon Kraft, alleine das verbessert schon die Stabilität. Na, und deswegen immer dieses Training zwischen 5 und 8 Wiederholungen pro Satz, das wäre hier wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und wenn man sogar weitergehen möchte, kann man natürlich auch auf neuronaler Ebene anfangen. Ne? Also neuronales Krafttraining ist dann mit noch schwereren Gewichten 1 bis 3 Wiederholungen kann man da machen. Aber da kann man zum Beispiel auch anfangen mit Thema Neuroathletik, also dass man wirklich anfängt, muskuläre Synapsen neu zu schalten.
Das musst du nochmal erklären, da kann ich nicht viel mit anfangen.
Mit dem neuronalen Krafttraining.
Ja.
Genau. Also das ist quasi, also man kann sich vorstellen, man hat so eine Kraftpyramide. Ne? Also wir müssen jetzt hier auch nicht zu theoretisch werden, vielleicht auch nicht zu sehr beballern damit.
Ja.
Aber in der Kraftpyramide hast du unten die Kraftausdauer, ne? Also umso mehr Wiederholungen, deswegen ist unten in der Pyramide. Dann kommt irgendwann relativ weit oben, kommt dann das Maximalkrafttraining, was ja dann diese 5 bis 8 Wiederholungen hat. Und ganz oben sitzt nochmal das Krafttraining auf neuronal Ebene oder Schnellkrafttraining, und das kann man eben entweder mit allem, was wirklich am Maximum ist, trainieren, also entweder Sprungkraft, also so hoch springen wie irgendwie möglich. Das wäre dann schon so was zwischen, ne, was ich gleich nochmal neuronales Krafttraining, gehe ich gleich nochmal drauf an. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich mal gucke, wie viel Gewicht kann ich mir draufpacken, dass ich vielleicht 1 oder 2 Wiederholungen schaffe. Ne? Auch das geht in diese Richtung. Und das ist eine Art des Krafttrainings, die eben nicht Richtung Muskelaufbau im Sinne von, dass man die Muskulatur auch sieht, sondern auch eher Richtung Ansteuerung geht. Ne? Also wie gut kann ich die Muskelfasern, die ich habe, auch ansteuern. Und das ist eigentlich ganz spannend, ne? Dass auch wenn wir mit schwereren Gewichten arbeiten, die Muskulatur eher kleiner bleibt. Also das ist auch nochmal spannend zu wissen. Und da sehe ich Frauen eben ganz stark, dass sie wirklich entweder auf neuronaler Ebene oder im Maximalkraftbereich auf jeden Fall im Krafttraining was machen dürfen. Und nicht halt immer nur Kraftausdauer. Weil Bouldern ist, wie gesagt, wenn wir es runterbrechen, auch fast nur Kraftausdauer.
Ah, okay. Welchen Benefit habe ich von diesem neuronalen Training?
Genau, also neuronales Training, da geht es wie gesagt immer sehr auf Ansteuerung. Das kann mit Gewichten passieren, das kann aber auch ohne Gewichte gehen. Der Benefit davon ist natürlich, dass du keine Hypertrophie hast. Ne? Also du hast nicht die Muskulatur, die sich noch zusätzlich aufbaut. Da sind wir jetzt natürlich in dem Bereich von wahrscheinlich Leistungsbouldern. Ja? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich eine Boulderin bin und ich bin besonders gut, dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich vielleicht leichter bin als meine Konkurrentinnen. Dann will ich ja vielleicht auch gar nicht noch zusätzlich Muskelmasse aufbauen, weil ich das ja auch wieder, ne, du hast eben die unterschiedlichen Sportarten genannt, da wird das bestimmt auch bei der ein oder anderen einen Unterschied machen, ne, wie viel Gewicht ich auch irgendwo mitnehmen muss oder mitklettern muss. Und da empfiehlt es sich dann eben zu sagen, okay, dann gehe ich auf neuronale Ebene. Ne, wenn wir uns jetzt so einen Muskelquerschnitt vorstellen, dann haben wir da ganz viele Muskelfasern drin und entweder werden diese Muskelfaser halt dicker, ne, also Muskulatur baut sich auf, mehr Muskelmasse, oder mehr von diesen Fasern werden angesteuert. Das heißt, der Muskel bleibt relativ klein, aber entwickelt trotzdem gleichermaßen Kraft.
Mhm, okay, cool.
Also das vielleicht auch nochmal so als Mitnahme kann man auch machen. Es muss nicht immer alles nur an Gewichten sein, aber Gewichte sind schon, also ich ermutige immer alle Frauen auch zu sagen, hey, geht an die Gewichte, traut euch das, macht euch fertig damit, ne? Also es ist schon gut.
Ja, es ist aber auch für mich immer noch ein Bereich, wo ich noch nicht so hingekommen bin, weil es wirklich, ja, männerdominiert ist. Das ist ein Grund vielleicht dafür, dass man auch weniger Frauen sieht, die das machen und dann da nicht so mit reinkommt.
Ja, voll. Darf sich ändern, darf sich alles langsam, aber sicher ändern. Und ich denke mir immer so, sich zu überlegen, wofür mache ich es. Ne? Das ist natürlich das eine zu sagen, cool für die Sportart selbst, ne? Dass ich da irgendwie nochmal weiterkomme, auf jeden Fall. Aber ich hatte jetzt neulich eine Athletin, die hat das so cool zusammengefasst. Die meinte so, ja, Tavia, ich mache jetzt Krafttraining, weil die Muskeln, die ich heute trainiere, das sind die Muskeln, die mich mit 80 noch auf die Toilette bringen.
Ja.
Und sie meinte halt einfach, ne, sie will einfach mit 80 Jahren noch alleine zur Toilette gehen können. Und dafür macht sie heute Krafttraining. Und da hat sie einfach auch den Nagel auf den Kopf getroffen, dass wir halt einfach als Frauen so ein bisschen mehr gucken müssen, dass wir unsere Muskulatur immer und immer wieder auch trainieren.
Was sind denn noch die Dinge, die wir als Frauen übernehmen, die aber eigentlich Prinzipien sind für den männlichen Körper, fürs Training, also die wir fälschlicherweise übernehmen?
Also vorab eigentlich übernehmen wir ja alles, was wir glauben. Also wir gehen ja erstmal davon aus, dass alles, was für Männer funktioniert, für Frauen auch funktioniert. So funktioniert gerade noch Training für Frauen. Der Weg ist der richtige. Ne? Also wir orientieren uns immer mehr auch danach, okay, ja, wir haben das jetzt verstanden. Das heißt, das muss jetzt irgendwie anders funktionieren. Aber erstmal sind fast alle Trainingsempfehlungen von Männern auf Frauen übertragen worden. Es gibt eben so ein paar Sachen, von denen wir jetzt auch schon sagen können, hey, das ist einfach nichts, was für Frauen funktioniert. Und das betrifft das Training eben so peripher, also das, was ich jetzt angesprochen habe, vor allem mit dem Thema Krafttraining, vor allem mit dem Thema, wie ist der Muskel überhaupt strukturiert, was bedeutet das auch für das Training. Das aber eher wissen wir jetzt schon, was für Frauen nicht funktioniert im Bereich, was passiert um das Training drumherum, also Thema Ernährung zum Beispiel. Da habe ich jetzt eben schon angesprochen mit dem Intervallfasten. Und das ist was, das ist sehr, sehr wichtig, weil eine Empfehlung von oder die für Männer wunderbar funktioniert, sehr, sehr gut, ist natürlich das Nüchtern-Training. Ne? Also ich wache auf, ich mache mir vielleicht noch einen Kaffee und dann gehe ich erstmal trainieren. Und dann nach dem Training gehe ich duschen und nach der Dusche irgendwann, dann frühstücke ich mal.
Das ist für mich eine grausame Vorstellung.
Für ganz viele Frauen. Und trotzdem, was meinst du, wie viele Frauen zu mir ins Coaching kommen, die das halt einfach machen, weil sie denken, das muss so sein.
Ja, okay.
Also ganz, ganz krass mit diesem Nüchtern-Training. Das ist was, da wissen wir mittlerweile, das hat für Frauen mehr oder minder keinen Effekt. Das hat eher noch einen negativen Effekt auf das Hormonsystem. Und Frauen bauen damit einfach keine Muskulatur auf, sondern eher lagern sie noch Fett ein. Also nicht, dass sie Fett aufbauen, das meistens eher nicht, aber dass der Körper es zumindest auch schwerer loslässt. So. Und genauso ist es beim Thema, was machen wir nach dem Training? Also nach dem Training, vielleicht kennst du das, der Nachbrenneffekt nach dem Training.
Nee, klar.
Schon mal was von gehört? Nee. Also auch sowas, okay, damit werde ich sehr, sehr häufig konfrontiert, dass wir nach dem Training eigentlich möglichst lange dann nochmal nichts essen sollen, weil der Körper dann noch nachbrennt und weil dieser Effekt besonders gut ist. Ne?
Okay, das habe ich gehört. Ich wusste nicht, dass man es so nennt.
Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. So, und dieser Effekt, der auch wieder wunderbar für Männer funktioniert, das super. Für Frauen funktioniert das halt überhaupt gar nicht, weil wir haben ein sogenanntes anaboles Fenster. Das ist der Zeitraum, in dem die Muskulatur noch die Nährstoffe wirklich so aus der Nahrung ziehen kann, dass die Muskulatur wirklich in die Regenerationsprozesse gehen kann. Und der ist bei Männern eben 2 bis 4 Stunden lang. Deswegen können Männer das super gut ausreizen, dass sie sagen, okay, 2, 3 Stunden nach dem Training esse ich erstmal nichts, ne, damit mein Körper noch ein bisschen nachtrainiert quasi. Und bei Frauen ist das eben nicht so, weil sich dieses Fenster schon nach 30 bis 40 Minuten komplett schließt. Und wenn ich in dieser Zeit halt nichts zugeführt habe, dann setze ich meinen Körper in Stress. Und wenn ich meinen Körper in Stress setze, dann passiert nicht wie beim Mann, dass die dann auf einmal Fett verlieren und ganz lean werden, ne? Sondern dann passiert eher, oh, okay, wir müssen jetzt, sag ich mal, den Bereich so im Bauchraum, den müssen wir jetzt schützen, weil da ist potenziell Leben. Und wenn wir jetzt in eine Stresssituation kommen, der wir dauerhaft ausgesetzt sind, dann wollen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Fettgewebe im Bauchraum anlagern, damit wirklich Leben auch geschützt ist. Das ist, so reagieren wir Frauen auf Stress. Und wenn eine Frau das jetzt immer und immer wieder macht, ne, dass sie immer und immer wieder halt wirklich wartet nach dem Training mit dem Essen, dann sehe ich das sehr häufig, dass das Frauen sind, die dann irgendwann wieder anfangen zuzunehmen oder die so sagen, ja, ich weiß gar nicht so richtig, irgendwie baut sich meine Muskulatur nicht auf, ich werde nicht stärker, ich werde nicht leistungsfähiger. Und das hat eben vor allem was damit zu tun, was mache ich nach dem Training. Und deswegen auch da, das darf man gerne überdenken und am allerbesten direkt schon was mit in die Boulderhalle nehmen und nach dem Training direkt sich eine Kleinigkeit reinfahren, damit die Muskeln da auch gut arbeiten und gut regenerieren und das sich auch gut aufbauen können.
Okay, das trifft mich total, weil ich brauche sowas von nach dem Sport essen. Also ich funktioniere dann gar nicht mehr.
Jetzt weißt du warum.
So, allein diese Idee, ohne Essen Sport zu machen und danach auch nichts zu essen, das klingt für mich nicht toll.
Nee, für mich auch nicht. Aber wie gesagt, ich komme auch aus so einer Bubble, wo ich eigentlich dachte, ich müsste das machen, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, das ist einfach, also für Männer funktioniert das super, für Frauen eher nicht. Und eine Sache, die jetzt zum Thema Essen, weil du es gerade ansprichst, vor der sich Frauen auch überhaupt nicht scheuen brauchen, ist auch gut zu essen und vor allem, was die Proteine betrifft. Denn auch das wissen wir mittlerweile, auch da waren die Empfehlungen bisher, das ändert sich jetzt gerade, es ist auch schön zu sehen, die Empfehlungen von Mann zu Frau gleich, was die Ernährung betrifft. Ne? Also wie viel Proteine brauchen wir, wie viel Kohlenhydrate brauchen wir, wie viel Fett brauchen wir. Und hier wissen wir mittlerweile, dass Frauen einen höheren Proteinbedarf als Männer haben. Und das fand ich auch wieder so spannend, weil eigentlich man ja so denkt, rein von der Wahrnehmung, ne? Also Männer brauchen doch mehr Proteine, weil die haben ja so starke Muskeln und weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich umgekehrt. Also Frauen brauchen wirklich mehr Proteine als Männer und die dürfen sie auch direkt nach dem Sport natürlich auch zu sich nehmen und brauchen da nicht so lange zu warten. Da darf man sich rantrauen und da darf man das auch mal beobachten, wie viel man überhaupt zu sich nimmt, weil auch da sehe ich häufig bei meinen Athletinnen, die dann auch mit einer Zyklusstörung oder so kommen, ne, dass da wirklich die Proteine auch nicht in den Mengen reinkommen, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Okay, also ich finde einfach die erste Nachricht für mich, ich darf immer essen, finde ich gut.
Ja, unbedingt.
Kannst du uns vielleicht noch Tipps geben, weil du es auch gerade gesagt hast, es gibt so diese Scheu vor dem Thema, ans Training mit Gewichten ranzugehen. Kannst du uns Tipps geben, wie man sich daran wagt, was man da vielleicht am Start wissen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich empfehlen kann, ist, man muss ja nicht alleine gehen. Also mir hat das total gut getan, als ich das erste Mal zum Krafttraining gegangen bin. Ich wusste es auch sehr, sehr lange, wie wichtig das ist und habe es sehr, sehr lange einfach ignoriert und hatte aber eine Freundin, die auch anfangen wollte und wir sind dann einfach zu zweit gegangen und konnten uns da unterstützen und konnten dann natürlich auch mal schauen, was macht die andere so und sieht das von der Ausführung in Ordnung aus. Also du kriegst bestimmt auch noch irgendeine Bekannte oder Freundin dazu motiviert, mit dem Wissen, was du jetzt hast, dass das sinnvoll ist, anzufangen. Und vielleicht kann man einfach zu zweit anfangen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man, ja, jetzt hat man hier gehört, man soll Maximalkrafttraining machen. Jetzt bitte nicht sofort hinrennen und dann die schweren Gewichte draufpacken, sondern erstmal auf die Ausführung schauen, na, dass man erstmal guckt und vielleicht auch mal jemanden von außen drauf schauen lässt, ist die Ausführung so okay und dann kann ich immer mehr Gewicht auch drauflegen, aber erstmal gucken, na, Ausführung vor Gewicht, das wäre ganz, ganz wichtig und ja, vor allem, wenn man sich unwohl fühlt, also ich persönlich gehe tatsächlich bei uns in der Boulderhalle zum Krafttraining. Die meisten Boulderhallen haben ja irgendwie einen Kraftbereich dabei. Da fühle ich persönlich mich viel, viel wohler als in einem Fitnessstudio, weil das eine ganz andere, das sind ganz andere Menschen einfach, ne? Also das ist, da kann man auch mal nachfragen und da ist es oft auch ein bisschen ruhiger als jetzt im Fitnessstudio. Und dann kann man sich vielleicht auch mal in eine Ecke verziehen und das einfach mal für sich probieren. Also da vielleicht auch einfach mal gucken, was die heimische Boulderhalle so hergibt und ob man sich damit auch schon wohlfühlt. Genau, so viel zum Anfang. Und dann finde ich so die Faustregel ganz gut zu sagen, such dir 3 bis 5 Übungen, mach, wie gesagt, dieses im Maximalkraftbereich, also bis 8 Wiederholungen. Und dann 2-mal die Woche ist natürlich so das, was wünschenswert ist. Und wenn es am Anfang nur einmal die Woche ist, ist es am Anfang nur einmal die Woche. Kein Stress. Mhm.
Danke schon mal für diese Tipps. Wir gehen jetzt mal so ein klein bisschen in ein Thema rein, was in unserem zweiten Gespräch ganz besonders eine Rolle spielt, nämlich das zyklusbasierte Training. Da bist du ja eine wirklich große Expertin für. Wir wollen ein ganzes Interview im Binweg Bouldern Podcast machen, auch noch dazu. Und es überschneidet sich natürlich ein bisschen hier.
Natürlich. Ist ja auch gut so.
Ja, also schon mal Teaser auf die Folge dann bei Binweg Bouldern. Jetzt aber erstmal hier im Podcast. Eine Hörerin hat es auch gefragt, in welcher Phase unseres Zyklus ist es denn besonders sinnvoll, unsere Muskeln zu trainieren? Also wie kann man mit zyklusbasiertem Training die Maximalkraft und Hypertrophie möglichst stark steigern? So konkret war die Frage der Hörerin.
Die ist sehr konkret, das ist super, sowas mag ich. Hört auf jeden Fall in die Binweg Bouldern Podcast Folge rein. Da werde ich das alles nochmal genauer erklären. Aber erstmal, ja, das ist sinnvoll in bestimmten Phasen des Zyklus eher auf Krafttraining zu setzen als in anderen. Ich sage hier bewusst eher, weil ich ganz persönlich der Meinung bin, dass wir in jeder Phase des Zyklus auch in der Lage sein sollten, jede Art von Sport zu machen. Ja, alles, was da so, was man vielleicht schon mal gesehen hat, hey, mach nur das in der Zyklusphase und nur das in der Zyklusphase, das ist, hat nichts mit wissenschaftlichen Evidenzen zu tun, sondern das, glaube ich, ein bisschen daran angelehnt, dass Frauen natürlich auch während ihres Zyklus gewisse Probleme mit Stimmungsschwankungen oder Wassereinlagerungen haben. Und das wiederum ist auch kein gesunder Zyklus. So, das schon mal gesagt. Deswegen eigentlich immer gerne alles beibehalten, aber es macht schon Sinn, das Ganze so ein bisschen zu variieren und das Krafttraining, so wie ich es eben besprochen habe, gerade dieses Maximalkrafttraining, eher so in die erste Zyklusphase, also alles bis hin zum Eisprung zu legen, weil wir da das Hormon Östrogen wirklich dominant haben. Also das ist fast alleinig im Körper und Östrogen ist ein anaboles Hormon, also es ist ein Steroidhormon und das wirkt anabol. Das heißt, ihr kennt Anabolika, ne? Wahrscheinlich schon mal gehört. So krass ist es nicht, aber es wirkt auf das Gesamtsystem aufbauend. Und deswegen, wenn man jetzt hier zyklusbasiert trainieren möchte, würde ich empfehlen, wenn Hypertrophie wirklich dein Ziel ist und Maximalkraft aufbauen, dann würde ich in der ersten Zyklusphase mit der Wiederholung, also pro Woche, ne, dass du, wenn du sonst zweimal pro Woche Krafttraining machst, dass du da eher dreimal pro Woche Krafttraining machst, vielleicht auch nochmal einen vierten Satz an den dritten hinten ranhängst, ne, dass du da wirklich diese Superpower des Östrogens nutzt und dann aber anfängst in einem sogenannten Mesozyklus, also in wirklich deinem Zyklus zu denken, der einfach 3 bis 4 oder 5 Wochen dauert und dann nicht versuchst, das fortzuführen, sondern dann wirklich in der zweiten Zyklusphase zu sagen, okay, dann mache ich in der zweiten Zyklusphase ein bisschen weniger von dem Krafttraining. Ich lasse es nicht weg, aber ich mache ein bisschen weniger, weil da ist es einfach nicht mehr ganz so effektiv, weil das Progesteron da einfach das dominante Hormon ist, was katabol wirkt. Das heißt, es ist eher abbauend auf den Mechanismus. Das heißt, hier kann ich dann eher Richtung Techniktraining oder vielleicht dann einfach ein bisschen mehr bouldern wieder, ne? Genau, so könnte man das jetzt mal ganz grob und nicht zu sehr im Detail angehen.
Es gibt noch mehr Fragen von den Hörerinnen. In Klammern übrigens super geil. Danke an alle, die Fragen geschickt haben. Es ist wirklich dieses Thema eins, wo ich noch, glaube ich, noch nie so viele Fragen bekommen habe.
Dann mogeln wir uns da jetzt mal durch die Fragen.
Genau, das ist jetzt nämlich, viele Fragen kamen nämlich zum Thema Ernährung. Mhm. Manche waren auch doppelt, also falls du zuhörst und genau deine Frage jetzt nicht kommt, das ist, weil viele waren doppelt und halt sehr ähnlich, deshalb habe ich jetzt so ein paar Sachen auch rausgelassen. Also es geht um das Thema Muskelaufbau und Ernährung bei Frauen und hier ist die Frage, was ist die richtige Ernährung für Muskelaufbau vor und nach dem Training?
Ja, gerne auch während des Trainings ergänzen, möchte ich mal sagen. Also ich erlebe das in der Boulder-Bubble ja schon, dass man auch gerne mal 2, 3, 4 Stunden in der Boulderhalle unterwegs ist und alles, wo du länger als 90 Minuten trainierst, da darfst du dir gerne auch einen leicht verdaulichen Riegel oder irgendwas mal mitnehmen an Ernährung, was du zwischendrin da auch mal snackst. Ne? Auch das ganz, ganz wichtig für den Blutzuckerspiegel, der ja am Ende auch auf deinen Training oder auf deinen Trainingseffekt eine Auswirkung hat. Ich habe so die Faustregel vor dem Training, wenn deine letzte Mahlzeit länger als 4 Stunden vor Trainingsstart zurücklag, dann würde ich in den 30 Minuten vor dem Training was leicht verdauliches, kohlenhydratreiches und ballaststoffarmes zu mir nehmen. Das kann also zum Beispiel ein Brot mit einer Banane sein oder so. Also irgendwas, was den Körper jetzt nicht zu sehr belastet, wo du dich nicht zu schwer mitfühlst, aber davor auf jeden Fall eher Richtung Kohlenhydrate gucken. Und nach dem Training, ich hatte es ja jetzt eben auch schon angesprochen, da darf es wirklich auch was Kohlenhydratreiches auch wieder sein. Ne? Also wir dürfen bei dem Ganzen, wir brauchen Protein, die Kohlenhydrate und die Fette nicht vergessen. Die sind auch beide sehr, sehr wichtig. Das heißt, nach dem Training direkt danach was Kohlenhydratreiches und Proteinreiches. Genau, da kommt ja jetzt noch eine Frage, genau, die dann wahrscheinlich da hingeht, dass ich jetzt hier kurz einen Break mache.
Genau, die Frage ist nämlich genau nach diesem Proteinbedarf bei Frauen, wie hoch ist denn der? Darauf hast du ja eigentlich schon geantwortet. Der Rest ist noch interessant. Sie fragt, sind Proteinshakes sinnvoll und was hältst du von veganen Proteinshakes?
Ja, also erstmal, ich glaube, ich habe nichts genau zum Proteinbedarf gesagt.
Du hast gesagt, dass er höher ist tatsächlich.
Genau, ich habe gesagt, dass er höher ist. Es kommt natürlich sehr darauf an, was du in deinem Training machst. Bei einer Frau, die wirklich aktiv ist, auf gar keinen Fall weniger als 1,6 Gramm Protein auf das Kilo Körpergewicht, eher bitte so Richtung 2 Gramm orientieren. Wenn du viel Krafttraining machst, dann auch wirklich über 2 Gramm, 2,5 Gramm. Ne? Das variiert dann einfach sehr stark danach, wie viel Sport du machst. Aber nur, dass wir hier jetzt gerade mal so eine Kenngröße im Raum haben, weil je nachdem, wo man schaut, immer noch der 1 Gramm oder 1,2 Gramm empfohlen wird, was ich persönlich für eine inaktive Frau sehr wenig finde. Ich finde Shakes sehr sinnvoll, vor allem wenn man es eben nicht schafft, auf diese Proteinmenge zu kommen. Ich persönlich schaffe es nämlich zum Beispiel nicht. Also ich habe das mal getrackt. Ich empfehle das auch jeder Frau einfach mal zu tracken, wie viel Protein schaffe ich eigentlich. Und wenn man das nicht schafft, finde ich, sind die Shakes einfach eine gute Lösung, gerade direkt nach dem Training. Also was hier schön funktioniert, ist zum Beispiel eine Banane mit einer Pflanzenmilch oder normaler Milch, wie auch immer man das mag. Und eben dem Proteinshake dann drin, hast du nämlich genau Kohlenhydrate, Proteine, Fette in einer guten Verteilung. Zum Thema vegane Shakes, ich bin auch immer dafür zu sagen, okay, wo kann ich mich so pflanzlich wie möglich ernähren? Es ist einfach so, dass vegane Produkte von der Bioverfügbarkeit immer etwas unter den tierischen sind. Das heißt, wenn du einen veganen Shake benutzt, mache ich selber auch, solltest du darauf achten, dass du mehrere Proteinkomponenten innerhalb des Shakes hast. Also dass es jetzt nicht nur Sojaprotein oder nicht nur Erbsenprotein ist, sondern dass du mal mindestens 3, 4 verschiedene Komponenten mit drin hast, damit dann darüber nämlich die Bioverfügbarkeit wieder steigt, so um das mal ganz grob zu sagen. Und dann können vegane Shakes eine sehr, sehr gute Alternative sein, auf jeden Fall.
Ich glaube, findet man aber auch kaum, dass es nur eine Sorte Protein ist, oder? Ich glaube, das ist schon sehr vertreten inzwischen.
Mittlerweile ist das besser, genau. Umso mehr, umso besser. Ich glaube, gerade diese Klassiker bei DM oder so, das ist halt häufig dann ein Protein.
Ah, okay. Dann kommen wir nochmal zum Thema Zyklus. Muss ich eine Frau auch zyklusbasiert ernähren für Muskelaufbau und Fettverbrennung? Ist das in der ersten Zyklusphase und der zweiten irgendwie anders?
Also eine Frau muss erstmal gar nichts, außer sie hat Bock drauf. Das finde ich immer ganz wichtig, gerade was das Thema Zyklus betrifft. Also ich sage da auch immer, es ist wichtig, erstmal die Basis zu verstehen der weiblichen Physiologie. Das haben wir jetzt heute geklärt. Ja, das heißt, alles, was ihr heute schon gelernt habt, wenn ihr das umsetzt, wird sich der Muskelaufbau und die Fettverbrennung ohnehin schon verbessern. So, Punkt. Und dann kommt da on top nochmal dieses ganze Thema rund um den Zyklus, Zyklusbasiertes obendrauf, wo man nochmal eine Möglichkeit hat, das Training und die Ernährung und die Regeneration zu verbessern. Und ich persönlich finde zyklusbasierte Ernährung schön und gut, vor allem wenn es um die Makronährstoffe geht. Du musst jetzt nicht irgendwie anfangen, nur noch diese und diese Lebensmittel in der und der Phase zu nutzen. Das auf gar keinen Fall. Was man sich mal so merken kann, gerade Thema Muskelaufbau, ich habe eben schon angesprochen, dass in der zweiten Zyklusphase das Progesteron ja Katabol wirkt. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwas in unserem Körper an Muskulatur abgebaut wird. Wir haben nämlich in der zweiten Zyklusphase auch einen erhöhten Kalorienbedarf. Das bedeutet, wir verbrennen pro Tag ungefähr 200 Kalorien mehr durchs Nichtstun. Also einfach nur, wenn unser Zyklus existiert. Und das muss man wissen, weil wenn wir diese 200 Kalorien extra dann nicht zuführen und da steigt auch der Proteinbedarf so ein bisschen an, dann kann es natürlich schon sein, dass wir so einen kleinen Drop in der Trainings- oder im Trainingsfortschritt sehen in der zweiten Zyklusphase. Also jetzt nicht sich nicht krass verrückt machen, ich muss jetzt die und die Lebensmittel mehr oder weniger essen nach dem Zyklus, das würde ich gar nicht machen, weil dafür ist es, also das ist dann wirklich so die Kirsche auf der Sahnehaube irgendwann mal, wenn du das alles umgesetzt hast, was du bisher gehört hast. Aber gerade dieses Thema Protein und mehr Kalorien in der zweiten Zyklusphase, das kann man sich schon auf jeden Fall mal anschauen.
Okay. Und dann eine Sache, habe ich jetzt auch gerade erst zum ersten Mal gehört, Kreatin. Ist es als Frau sinnvoll, Kreatin zu nutzen im Bereich Klettern und Joggen? Beziehungsweise, was ist das überhaupt?
Ja, ja, Kreatin. Ich habe tatsächlich im Vorgespräch nochmal geguckt, ob es da gerade irgendwelche neuen Studien gibt. Zumindest habe ich jetzt keine gefunden in Bezug auf Frauen. Also auch da, wir warten einfach mal gespannt, wie das dann für Frauen so konkret funktioniert. Aber was wir wissen, also Kreatin ist eine Aminosäure. Und es gibt wenige Supplemente oder wenige Aminosäuren, die so gut erforscht sind wie Kreatin. Das heißt, wir wissen, dass Kreatin für den Zellstoffwechsel, für die Muskelfunktion wahnsinnig wichtig ist und eben logischerweise dann auch im Bereich des Muskelaufbaus ganz sinnvoll sein kann. Also mir fällt da kein wirklicher Grund dagegen ein, jetzt Kreatin nicht zu supplementieren. Also das ist was, das kann man auf jeden Fall gut und gerne supplementieren, wenn man möchte, ja.
Okay. Gibt übrigens auch Proteinshakes, wo das gleich mit drin ist. Habe ich gerade gesehen.
Ja, das ist dann immer her damit, ja.
Okay, dann setzen wir jetzt hier einen Haken hinter das Thema, was du uns alles erzählen kannst über Muskelaufbau bei Frauen und verweisen darauf, dass es ja noch weitergeht zum Thema zyklusbasiertes Training, dann aber im Binweg Bouldern Podcast. Und da werden wir noch mehr mindblowing Stuff von dir hören.
Da freue ich mich sehr drauf, mit dir da weiter drüber zu schnacken.
Okay, dann danke jetzt erstmal hier im Techniker Boulder Bundesliga Podcast war das Tabea Leuch.
Danke, tschüss.
Wie ist es als Kletter- und Boulder-begeistertes Paar, eine Boulderhalle aufzumachen? Davon können Julius Westphal und Emily Gerhardt einiges erzählen. Sie sind die Besitzer der Steil-Boulderhalle Karlsruhe, also von unserer aktuellen Station der Techniker Boulder Bundesliga. Und sie nehmen uns jetzt mit in die Gründungsgeschichte ihrer Halle. Und ich sage Hallo an Julius und Emily.
Hallo.
Hallo.
Ja, also ich denke mal, das, was ihr da durchgemacht habt, dieses die eigene Boulderhalle öffnen, das ist etwas, was viele, die sehr begeistert sind von dem Sport, auch schon mal so ein bisschen durchdacht haben im Kopf und so ein bisschen den Traum hatten, Mensch, das wäre doch was, so eine Halle aufzumachen, aber nicht alle machen es dann letztendlich, ne, weil es ist natürlich sehr viel Arbeit, eine große Investition und es bleibt am Ende wahrscheinlich dieser schöne Gedanke. Was hat bei euch dazu geführt, dass ihr es dann auch in die Tat umgesetzt habt?
Naja, es war, wie du gesagt hast, sicherlich am Anfang ein romantischer Gedanke, aber für uns gab es da eigentlich wenig Möglichkeiten, was anderes zu machen, weil wir hatten extreme Lust drauf und ich persönlich habe relativ lange in meinem Leben rumstudiert und wollte eigentlich schon immer so ein bisschen und habe damit geliebäugelt, eine Halle aufzumachen. Und mit Emmy zusammen war das dann die richtige Entscheidung, nach unserer Weltreise auf Suche zu gehen nach Objekten, nach Immobilien, die passen könnten. Und letztendlich sind wir eigentlich mehr oder weniger dann immer weiter reingestolpert. Also wir hatten erst ein paar Überlegungen, wie wir es denn machen und mal so ein bisschen geguckt, sage ich mal. Und es wurde eigentlich dann immer konkreter. Es war also quasi nicht so, dass wir von vornherein wussten, auf was wir uns einlassen. Und das ist im Nachhinein, glaube ich, auch ganz gut gewesen, dass wir nicht wussten, was auf uns zukommt.
Okay, das klingt ein bisschen dramatisch.
Ja, nee, also dramatisch will ich es nicht sagen, aber damit meinte ich eher die Menge an Arbeit, die dann auf uns zukam. Diesen Berg kannten wir am Anfang nicht und das war auch ganz gut so, denn sonst wäre der ziemlich unüberschaubar gewesen.
Mhm. Wie lange war dieser Prozess so, dass ihr angefangen habt, drüber nachzudenken, bis dass die Halle dann aufgemacht wurde?
Wir sind von unserer Weltreise zurückgekommen Ende 2018 und haben uns dann ja damit befasst, die ersten Pläne gezeichnet, ohne zu wissen, welche Halle es werden soll. Also wir hatten mal so Ideen, wie wir die Wände gestalten wollen würden, in einer fiktiven Halle, sage ich mal. Und haben uns dann nach und nach auf Immobilien-Scout quasi immer wieder Objekte angeschaut, die mehr oder weniger schlecht gepasst haben und sind dann eigentlich Anfang 2019 mit dem jetzigen Objekt quasi dann zusammengekommen und dann hat es so seine Wege genommen. Wir haben also quasi von April 19 und dann März 2020 dann eröffnet.
Und könnt ihr mal sagen, wie sehr diese Halle euer Leben schon verändert hat, bevor sie dann tatsächlich da war? Also ihr habt da wahrscheinlich einige Tage und Abende zusammen irgendwie am Küchentisch verbracht und irgendwie geplant. Wie war denn dieser Prozess vorab?
Ich würde sagen, dass der Prozess davor und danach, dass sich das nicht so sehr unterscheidet. Die Halle ist einfach für uns beide ein Job, der uns 24/7 beansprucht. Seitdem es die Halle gibt, haben wir eigentlich bisher noch keinen Tag frei gehabt. Also sowohl im Urlaub als auch am Abend, wenn andere dann Feierabend haben, sind wir eigentlich immer am Arbeiten. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, dass wir uns einfach die Freiheit nehmen können, auch zu arbeiten, wann wir wollen. Und dementsprechend sind wir zum Beispiel auch manchmal morgens in der Halle trainieren und tun dann eher abends unsere Arbeit fortsetzen. Und das hat sich eigentlich so nicht verändert. Wir haben schon immer während der Planung natürlich viel darüber gesprochen, aber jetzt ist es immer noch so, dass sich größtenteils viel um die Halle dreht. Und ja, ist natürlich teilweise anstrengend, aber wir würden es beide nicht tauschen.
Okay. Was sollte für euch denn von Anfang an die Steilboulderhalle ausmachen?
Wir wollten von Anfang an mit unserer Halle einfach einen Ort für alle Menschen schaffen, wo sich alle wohlfühlen und man sich nicht nur zum Sport trifft, sondern wir sind für viele mittlerweile einfach ein zweites Wohnzimmer und haben eine unglaublich schöne Atmosphäre bei uns in der Halle. Und das ist, glaube ich, auch so die Idee, die wir von Anfang an hatten und die sich zum Glück auch so entwickelt hat.
Ist denn die Steilboulderhalle so, wie der Name es sagt? Also seid ihr eine besonders steile Halle oder also wie sehen die Wände bei euch aus?
Naja, also wir haben versucht, ein gutes Mittelfeld zu finden, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir schon viele sehr steile Wände, die auch aber glatt gehalten sind, sodass wir mit Volumen dort auch manchmal die Winkel brechen können und die Sachen ein bisschen flacher machen, ein bisschen leichter. Aber generell würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall in Deutschland Hallen mit weniger steilen Wänden.
Okay, also wäre das dann schon eine Eigenheit bei euch?
Ja, ist eine Eigenheit. Also ist es nicht so jetzt, dass sich der Hörer vor und die Hörerin vorstellen muss, dass wir hier nur 90 Grad Winkel haben wie in den 90ern und alles Dach und senkrecht und wieder Dach, sondern wir haben da schon versucht, möglichst jede Winkel in irgendeiner Weise abzubilden, die interessant sind. Und es gibt auch jede Menge Platten.
Gut. ihr habt gerade schon ganz kurz angesprochen, in der Planungsphase oder auch in dieser Phase, wo ihr die Halle gesucht habt, da war eine Herausforderung gewesen, überhaupt eine richtige Immobilie zu finden, die auch passt für eine Halle. Was könnt ihr sagen, war noch Herausforderung für euch in der Planungsphase?
Also man muss sagen, eigentlich war die Immobilie zu finden mit das Wichtigste, sage ich mal, denn ich wusste eigentlich von anderen Objekten, dass es eigentlich drei Sachen am wichtigsten sind. Das ist Standort, Standort und Standort. Und wir haben mit dem Standort jetzt bei uns eigentlich einen Treffer gelandet, bei dem man sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Fahrrad, als auch mit dem Auto gut hinkommt. Und diese Mischung finde ich immer noch mit am wichtigsten. Also von daher mussten wir Abstriche mit der Größe der Halle machen, sage ich mal. Da konnten wir natürlich bei einem Bestandsobjekt nicht mehr viel ändern. Aber der Standort hat die negativen Seiten da ausgeglichen.
Mm. Ihr hattet dann ja leider das Pech, dass eure Hallengründung genau in den ersten Corona-Lockdown fiel oder halt in diesen Beginn von der Pandemie. Was hat das für euch und für das Projekt Boulderhalle bedeutet?
Ja, also diese Corona-Geschichte, die war natürlich für uns, eigentlich hat nach dem Auffinden der Halle, lief erstaunlicherweise alles sehr gut. Also wir hatten keine Probleme mit dem Brandschutz und auch alle Gewerke haben super miteinander funktioniert. Wir hatten sogar eigentlich zwei Wochen vor Eröffnungstermin konnten wir eröffnen, vor geplantem Eröffnungstermin, was eigentlich bei so einem Bau doch relativ unwahrscheinlich ist, sage ich mal. Deshalb kam dann Corona umso härter. Aber im Nachhinein denke ich mir, naja, irgendwas muss immer sein. Ich glaube, das Hauptproblem durch die Corona-Lockdowns hatten wir einfach den Nachteil, dass wir eigentlich dreimal neu eröffnen mussten. Das heißt, unsere Mitarbeiter wurden ein bisschen eingelernt und dann war wieder zu. Und dann war wieder eine Weile zu und dann konnten wir wieder neu anfangen. Also hatten die meisten alles vergessen. Wir mussten wieder das ganze Kassensystem erklären, haben wieder die Leute an die Hand genommen und ihnen geführt und waren jeden Tag bis abends spät in der Halle. Und dann war es wieder zu. Und das war also eigentlich so mit das Fieseste an diesen Corona-Lockdowns, dass wir da wirklich immer wieder von Neuem anfangen mussten und natürlich zwischendrin dann auch Unsicherheit geherrscht hat, ob wir die Leute so halten können, ob wir es bezahlen können, wie es weitergeht. Ja, eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht vermisse.
Wenn man gleich mit so einer großen Krise in diese Eröffnung startet, Macht das was mit einem als Hallenbetreiber? Also habt ihr über manche Sachen nochmal neu nachgedacht? Vielleicht überlegt, ob man noch andere Sicherheitsmaßnahmen treffen kann für das eigene Projekt?
Also ich glaube, als Person, die ein Unternehmen leitet, hat man definitiv gelernt, was es bedeutet, Sicherheiten und Rücklagen zu bilden und Vorsorge zu treffen. Es ist natürlich schwer, denn man will nicht stehen bleiben und auch immer sich weiterentwickeln und neue Investitionen leisten. Aber es bedeutet einfach, dass man wahrscheinlich seine Prioritäten setzen muss und jetzt zum Beispiel dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr haben wir auch eine Rieseninvestition mit einer Photovoltaikanlage und einer Klimaanlage bei uns in der Halle quasi gebaut. Und man muss sich einfach über jede Ausgabe wahrscheinlich nochmal weitere Gedanken machen und die Sicherheiten und Rücklagen trotzdem immer präsent behalten. Und allgemein, denke ich, hat bei jedem diese Krise seine Spuren hinterlassen und jeder hat noch seine Angewohnheiten, die man dort gelernt hat.
Was meinst du damit?
Ja, ich würde es mal auf alles beziehen. Also wir hatten damals ja auch ein vorgegebenes Sicherheitskonzept, welches wir einzuhalten hatten. Einfach die Hygienestandards und alles, was dazugehört hat. Und zumindest bei mir sind da immer noch welche verankert.
Also es sind immer noch die Desinfektionsdöschen da bei euch in der Halle, oder wie?
Die sind bei uns derzeit nicht mehr da, aber waren definitiv eine sehr lange Zeit dort. Aber wir legen natürlich sehr viel Wert einfach auf eine sehr saubere und hygienische Halle.
Ja, also machen wir jetzt da einen Haken hinterher. Also diese Corona-Zeit, die Lockdowns sind zum Glück vorbei. Und ihr durftet jetzt im März gerade euren 4. Geburtstag feiern. Wie sieht denn euer Rückblick aus? Also wenn ihr jetzt mal schaut, was von dem, was ihr euch als kletterbegeistertes Paar gewünscht habt, was ist so geworden, wie ihr es haben wolltet?
Also das Allermeiste ist eigentlich so eingetreten, wie wir es uns gewünscht haben, beziehungsweise ist eigentlich sogar besser gekommen als erhofft. Wir haben natürlich relativ zurückhaltend geplant, sage ich mal, jetzt wenn ich mal im Hinblick auf den Businessplan sehe, dass wir nicht gedacht haben, dass die Halle in Karlsruhe nochmal so einschlägt. Und von daher sind wir wirklich guter Dinge, dass wir auch in den nächsten Jahren mit der Halle das haben, was wir gerne haben. Und es ist auf jeden Fall für mich ein Grund, morgens aufzustehen, sage ich mal. Es macht mir einfach Spaß, hinzugehen und zu schauen, was als nächstes kommt. Auch wenn es manchmal nervig sein kann, dass man nicht die Arbeit, die man eigentlich vorhat, vollenden kann, weil was anderes dazwischen kommt. Aber das ist eigentlich schon der Beruf, wo ich mir nichts anderes vorstellen kann.
Was begeistert euch noch daran, Betreiber einer Boulderhalle zu sein?
Also der Beruf ist einfach super vielseitig und es ist einfach schön, dass man so einen großen Einblick in viele Bereiche hat. Man hat Events, die man plant, muss viel managen, man hat viel im Büro gelernt, man hat viel, Julius R. natürlich mit der Reinigung, handwerklichen Bereich in der Halle gelernt. Es gibt einfach so viele Tätigkeiten in einer Halle, die es auszuführen gibt.
Mhm. Was ist denn jetzt, da ihr die Halle betreibt, irgendwie anders gekommen, als ihr es erwartet hattet?
Also das meiste ist so eingetreten, wie wir es erwartet hatten, tatsächlich. Oder vielleicht sind manche Sachen dazugekommen, die man nicht erwartet hatte, wie jetzt zum Beispiel eine Feuerlöscherprüfung, die man alle 2 Jahre machen muss oder dann alle 4. Das habe ich sicherlich so nicht, 2 sagt Emmy gerade nebenbei, habe ich sicherlich so nicht auf dem Schirm gehabt und will ich auch nicht ganz wahrhaben. Aber was wir definitiv uns nicht gedacht haben, ist, dass diese Boulderhalle 7 Tage die Woche offen hat. Es also keinen Sonntag gibt und keinen Samstag oder keinen Tag, wo man einfach mal sagen kann, jetzt mache ich nichts, jetzt ruhe ich mich mal aus und heute ist zu oder ich gehe in die Halle und es ist niemand da, man kann mal werkeln und machen und tun. Das gibt's einfach nicht. Es ist immer was los und gerade die Wochenenden sind natürlich bekanntermaßen am schlimmsten. Da kann man dann am wenigsten machen. Also das war so ein Punkt, die Halle schläft niemals, insofern muss man auch sehen, wie man da irgendwie drumherum arbeiten kann und trotzdem selber auch noch zu seiner Ruhe in irgendeiner Weise findet, denn wenn man 7 Tage die Woche dann unter Strom steht, dann laugt es irgendwann schon ganz schön aus.
Was habt ihr da für Ausgleiche für euch gefunden?
Julius und ich betreiben eigentlich beide immer noch ziemlich intensiv das Klettern, vor allem raus an Fels zu gehen und an die Natur zu kommen und frische Luft zu schnappen und auch einfach mal in andere Länder zu reisen, gibt uns beiden extrem viel Energie wieder zurück. Und ja, wie Julius schon gesagt hat, natürlich ist die Arbeit dabei, aber trotzdem kommt man einfach noch mal anders von der Arbeit weg, wenn man auch nicht direkt vor Ort ist. Dann, wenn man hier in Karlsruhe immer vor Ort ist, dann ist auch manchmal so, dass man aufwacht und denkt, wow, heute ist die To-Do-Liste gar nicht so groß. Und dann kommt man in die Halle und es ist irgendwas Neues wieder und der Tag ist dann doch viel länger, als man dachte.
Ich fühle es übrigens auch gerade sehr. Ich habe auch mal einen Job gehabt, wo ich halt grundsätzlich am Wochenende gearbeitet habe. Und da muss ich auch sagen, danke an euch und an alle Menschen, die tolle Sachen machen, die frei haben, am Wochenende tun können. Das ist natürlich immer wichtig, ne, dass da jemand ist, der die Halle aufmacht, damit man am Wochenende bouldern gehen kann. Und es ist sehr cool, dass es da ist.
Aber ich glaube, wir bekommen auch extrem viel zurück. Also einfach zu sehen, dass man Personen damit glücklich machen kann und einen Ort geschaffen hat, wo andere sich wohlfühlen und wo sie dankbar dafür sind, gibt uns natürlich auch extrem viel zurück und zeigt uns einfach, dass es gut ist, was wir machen und dass man immer weitermachen soll.
Mhm. Gibt es dann Arbeiten, die ihr machen müsst, die ihr wirklich richtig nervig findet? Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich schon die Feuerlöscher waren, aber gibt es noch was?
Also ich kann sagen, es sind schon einige Arbeiten dabei, die ich nerviger finde. Also mich zum Beispiel sollte man nicht unbedingt so oft hinter die Theke stecken. Das ist nicht unbedingt mein Fall. Ich gehe lieber irgendwie, mache da lieber das Haarsieb sauber oder mache irgendeine Lampe neu und mache die Matten frisch und wische das Blut von den Wänden. Und das ist so eher so mein Job. Ich kommuniziere dann schon gerne mit den Leuten, aber so hinter der Theke, sonntags, Familie, 5 Kinder, keiner war jemals bouldern, um Gottes Willen, da kriege ich Angst. Und du, Emmy?
Ja, hinter der Theke finde ich natürlich auch anstrengend, weil man sich nicht fortbewegen kann von der Theke, weil man da quasi dann für eine bestimmte Anzahl an Stunden da sein muss. Und wie ich schon gesagt habe, manchmal kommt halt einfach was rein, was man schnell bearbeiten würde. Und dementsprechend bin ich auch immer froh, wenn ich nicht direkt an der Theke zu einer Schicht eingewiesen bin. Und ja, ansonsten ist aber eigentlich alles immer ganz gut.
Mhm. Was sind denn die Sachen, die manchmal so plötzlich passieren, wenn man morgens die Tür aufmacht und denkt, oh nein, jetzt kommt auch noch das?
Och, das ist, diese Möglichkeiten sind schier unendlich. Also dann ist hier wieder irgendwas kaputt oder geht am Kilterboard die LEDs irgendwas nicht und ist da ein Loch in der Matte und da fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt ein kolossal direkt aus den Schuhen haut, aber es ist dann die Masse an unvorhergesehenen Möglichkeiten, die einen dann doch irgendwann ein bisschen fertig macht.
Mhm. Was ist denn das, was wir als Kunden und Kundinnen machen können, damit euer Tag besser wird?
Also ich sag mal so, manchmal zu sehen, dass wenn man als Kunde kommt, kommt man zu uns, während wir arbeiten. Also dass wir halt quasi nicht immer 100%ig auf derselben Wellenlänge sind in dem Moment, wenn die Kunden reinkommen.
Weil ihr im Arbeitsmodus seid und die anderen im Spaßmodus quasi.
Genau. Dass wir nicht gleichzeitig im Spaßmodus sein können, während die im Spaßmodus sind. Das wäre sehr nett, das zu verstehen, weil manche kennen das nicht so ganz im ersten Moment.
Okay, also Julius, du bist in dem Moment nicht der Boulder-Buddy.
Ganz genau. Okay. Und ich weiß auch nicht, wie welcher Boulder gerade geht oder wer den geschraubt hat. Und es ist mir in dem Moment dann auch wirklich ein bisschen Wurst.
Okay.
Weil ich gerade irgendwie wieder Tonnen von Haaren aus dem Sieb ziehen muss. Und ist nicht lecker.
Okay, ich verstehe. So, und jetzt kommt die Frage, wo ihr die Konkurrenz vielleicht mit einbinden müsst. Wie ist denn das, wenn man eine Boulderhalle hat? Geht man da immer noch gerne selber bouldern oder denkt man da immer viel zu viel an Arbeit und muss man dann nicht auch manchmal in eine andere Halle gehen, um den Kopf da rauszukriegen? Und wenn ja, wo geht ihr gerne hin?
Also tatsächlich trainieren wir eigentlich nur bei uns in der Halle. Wir haben, wie ich ja schon gesagt habe, einfach die Freiheit, dass wir auch morgens trainieren können und unseren Arbeitstag später starten und dafür auch später aufhören. Aber wir klettern beide sehr viel am Fels auch und gehen gerne raus an den Fels und sowohl natürlich in Urlaub, aber wir haben auch direkt bei uns die Pfalz, die ist so eine Dreiviertelstunde entfernt, wo man auch einfach für einen Tag mal hinfahren könnte.
Also eure Halle ist draußen?
Ja, genau. Unsere Halle ist draußen. Wenn es jetzt nicht anders ginge, würde ich ins Studioblock fahren nach Darmstadt. Weil das ist auch mal was ganz anderes. Da können wir immer noch ein bisschen was lernen und mal eine Scheibe abschneiden. Kann man mal gucken, was sie so machen. Aber wie Emmy schon gesagt hat, mit der wenigen Zeit, die wir übrig haben, fahren wir dann schon raus eigentlich eher.
Aber wenn wir in Urlaub fahren, tun wir eigentlich immer einen Zwischenstopp in irgendeine Halle auf dem Weg einlegen zum Schauen und weiterentwickeln.
Und es steht bei euch nun das große Event an, das sich nennt Techniker Boulder Bundesliga Kickoff und Deutschland Cup. Was bereitet ihr denn gerade für die Leute, die da zur Liga kommen, Besonderes vor?
Also ich kann ja mal anfangen. Wir haben jetzt noch mal eine neue Kollektion von uns entwickelt mit unserem Steil-Logo. Da gibt es dann pünktlich zur Liga neue Hoodies und T-Shirts. Wir haben abends an dem Event-Tag am Samstag, genau, ein Mitarbeiter von uns ist DJ und der legt dann abends noch auf. So als Abschlussparty ist das quasi geplant und dann kommt natürlich noch der Routenbau dazu. Da kann Julius dann noch mal mehr dazu sagen.
Genau, das. Wir haben zunächst erstmal bauen wir eine Trasse in der Haupthalle vor der Wettkampfwand auf, dass da die Beleuchtung aufgehängt werden kann. Also speziell für diesen Wettkampf, aber auch für folgende Wettkämpfe, die wir eigentlich jährlich bei uns abhalten, dass die Wettkampfwand ordentlich ausgeleuchtet ist. Und dann geht es natürlich los mit dem Routenbau in der nächsten Woche.
Und wisst ihr schon, wer da schraubt? Wer also die Liga-Boulder und auch den Deutschland-Cup schraubt?
Also für den Deutschland-Cup wird unser Chef-Routenbauer, der Liam, schrauben. Dann natürlich wir beide, Emmy und ich, sind dabei. Und Emmy ist auch extrem motiviert, auch mal schwere Frauen-Boulder schrauben zu dürfen. Weil das war in den letzten Wettkämpfen manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man das ein bisschen runterdrehen. Dazu kommt Nico, einer unserer Hauptschrauber, der früher viel im Boulderhaus Darmstadt geschraubt hat. Und wir haben die Fredi eingeladen aus Basel, aus dem Elis Boulderloft. Die wird uns da auch mit ihrer Erfahrung sicherlich noch gute Ideen liefern für die 6 Final-Boulder. Für die Veranstaltung der Boulder Bundesliga, sprich dem Kickoff, da schrauben eine ganze Menge an Leuten. Das wird eben unter anderem wieder auch der Liam sein, der Nico, Emmy und ich. Dann Emanuel ist ein langjähriger Schrauber von uns und der ist operative Leitung, nennt man es, glaube ich, in der Boulderhalle Petz in Neustadt. Jonas Erne ist ein stark entwickelnder junger Mann bei uns aus der Boulderhalle, ein Baby aus dem Steil. Veronika Frank, sie ist eine sehr starke Kletterin, auch in der Fränkischen und in Spanien viel unterwegs. Klettert eigentlich viel am Seil, aber schraubt sehr gute Boulder. Dann Marius und Jonas, auch beides Schrauber bei uns aus der Halle, beziehungsweise Marius kommt ursprünglich aus dem Nordrhein-Westfälischen, Münster, wenn ich mich recht erinnere. Und Jonas ist eh schon von Anfang an bei uns dabei, nicht nur beim Schrauben, sondern der kennt die Halle auch schon, hat die ersten Wände eingerissen und Mauern gebaut und hat auf der Baustelle gefroren, der ist schon sehr lange mit dabei.
Okay.
Ja, dann geht's weiter mit Nick, der ist in seinem Hauptberuf, ist er eigentlich am Leben retten, sprich beim ASB beschäftigt und hat angefangen zu tätowieren und alles Mögliche und schraubt eben auch Boulder, ein Multitalent. Dann Jenny, unsere fleißige Schrauberin mit den stärksten Armen, die eine Frau so haben kann. Wenn man mal eine Kiste irgendwie aus dem Keller runterheben muss, dann, wenn Jenny nicht weit ist, weiß man, wer es macht. Die hat sehr viel Kraft. Dann natürlich Peter Schwab, der ist der Ligaschrauber, kommt quasi aus dem Steil und überwacht diese ganze Schraubaktion für die Boulder Bundesliga. Und Simone ist auch noch eine weitere Frau, die wir mit im Team haben, schon lange Jahre bei uns dabei und wird sich sehr gut an Leisten festhalten können.
Großes Team.
Ja, ist ein riesengroßes Team. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
Also das heißt, wir können uns auf viele coole Boulder freuen, auf ein cooles Finale, das auch noch sehr gut ausgeleuchtet wird. Also alles perfekt.
Hoffen wir mal, dass alles so glatt geht, ja.
Na dann, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit und ja, viel Spaß mit der Liga.
Ja, vielen Dank.
Genau, vielen Dank fürs Interview.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Tabea Lorch, Emily Gerhardt und Julius Westphal. Habt viel Spaß beim letzten Spieltag der Saison. Gebt nochmal alles und wir hören uns dann wieder zur finale Folge im Juni. Und kommt natürlich alle vorbei zum Boulder Festival der Techniker Boulder Bundesliga in Osnabrück. 19. bis 22. Juni ist das. Nicht vergessen. Ciao.